Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.
Zu Gast in der heutigen Podcast-Folge ist Herr Professor Dr. Peter Nick. Er ist Molekularbiologe und Leiter der molekularen Zellbiologie am KIT. Zudem leitet er das Nick-Labor, welches Teil des Botanischen Instituts ist. Im heutigen Gespräch geht es vor allem um die Relevanz von Biodiversität. Denn diese ist nicht nur für Pflanzen und der Landwirtschaft wichtig, sondern auch für uns lebensnotwendig. Um mit den Folgen des Klimawandels umgehen zu können, müssen Pflanzen resilienter gegen Stress werden. Genau hier hilft die Arbeit und die Forschung von Herr Professor Dr. Nick. Welche wichtige Rolle hierbei auch der Botanische Garten des KIT spielt, verrät er uns auch. Mein Name ist Joshua Bayless. Bei mir im Podcast ist heute Herr Professor Dr. Peter Nick. Er ist Molekularbiologe und Leiter der molekularen Zellbiologie am KIT und leitet auch das Nick-Labor. Das ist Teil des Botanischen Instituts. Erstmal herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Nick.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie mit dabei sind in der Podcast-Reihe. Jetzt natürlich Corona-bedingt nehmen wir aus dem Homeoffice auf, aber zum Glück klappt es ja alles technisch. Ja, ich dachte, wir fangen vielleicht erstmal mit der Frage an. Was kann man sich denn unter der Forschung von molekularer Zellbiologie vorstellen?
So heißt meine Professur, und das ist natürlich historisch bedingt, das war ursprünglich eine Zellbiologie-Professur und deswegen der Name. Unsere Forschungen sind aber sozusagen auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Wir wollen im Prinzip die ganze Wurst von der Zelle bis zur ganzen Pflanze. Uns interessiert also, wie Pflanzenzellen zum Beispiel Umweltsignale wahrnehmen, unterscheiden, wie sie auf Stress reagieren, wie sie sich an Stress anpassen. Und das untersuchen wir mit molekularen Methoden, mit zellbiologischen Methoden. Uns interessiert aber auch, wie die Zellen innerhalb der Pflanze zusammenarbeiten, also wie die Pflanze als Ganzes mit Stress fertig wird. Und uns interessiert auch, wie dann auf der nächsthöheren Ebene, wie verschiedene Pflanzen zusammenwirken und mit anderen Organismen zusammen sich auf Stress einstellen. Also das heißt, wir haben verschiedene Ebenen, die uns interessieren, aber aus historischen Gründen steht da halt molekulare Zellbiologie. Aber wir interessieren uns nicht nur für Gene und Moleküle, sondern für die ganze Wurst.
Also Forschung beinhaltet sehr, sehr viel und darüber werden wir jetzt auch innerhalb des Podcasts sprechen. Genau, ich habe es gerade gesagt, Sie sind eben Leiter der molekularen Zellbiologie und dem Nick-Labor. Und wenn man einen Blick auf die Website dieses Labors wirft, dann sieht man eben auch, wie viel Ihre Forschung wirklich beinhaltet. Können Sie uns da ein bisschen die verschiedenen Bereiche erklären oder näher bringen?
Genau, also diese Bereiche spiegeln eigentlich diese verschiedenen Ebenen wider, die ich gerade angesprochen habe. Also am Anfang geht es in dem Bereich zelluläre Biotechnologie, geht es um Pflanzenzellen. Wir möchten verstehen, wie Pflanzenzellen reagieren, wie sie auf ihre Umwelt reagieren, wie sie sich daraufhin verändern. Und wir interessieren uns immer auch für mögliche Anwendungen. Das heißt, wir haben zum Beispiel gemeinsam mit Kollegen am Campus Nord einen Chip entwickelt, in dem man Pflanzenzellen kultivieren kann und mit denen verschiedene Zellen miteinander chemisch kommunizieren können, weil uns Kommunikation sehr interessiert. Kommunikation ist eigentlich der Kern von jeder pflanzlichen Selbstorganisation. Das ist also Grundlagenforschung, aber es geht auch um Anwendung. Mithilfe dieses Chips suchen wir zum Beispiel nach Signalen, die Pflanzen und Pilze untereinander austauschen. Und das kann zum Beispiel helfen, neuartige Krankheiten, die im Gefolge des Klimawandels sich ausbreiten, besser zu verstehen oder auch chemische Signale zu entwickeln, die man für den Pflanzenschutz einsetzen kann. Im zweiten Bereich, der heißt Pflanzenstress, geht es vor allem darum, wie Pflanzen auf Umweltstress reagieren. Das können Dinge sein wie Salzstress. In vielen Böden, vor allem in der dritten Welt, wird ja künstlich bewässert und dadurch steigt der Salzgehalt im Boden an. Es gibt Salzstress, Trockenstress interessiert uns natürlich, aber auch Kältestress ist ein ganz wichtiges Thema. Klingt jetzt ein bisschen komisch, was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Aber wir sollten nicht vergessen, dass durch den Klimawandel immer häufiger auch Situationen vorkommen, wo ein sehr frühes, zeitiges und warmes Frühjahr alles zum Austreiben bringt und dann kommt irgendwie im April nochmal plötzlich eine Frostperiode mit großen Schäden. Und deswegen interessiert uns auch das Thema Kälteresistenz. Das sind sogenannte abiotische Stressfaktoren, also welche, die aus der unbelebten Umwelt kommen. Uns interessiert aber auch ganz stark das Thema, wie Pflanzen mit zum Beispiel Pilzen zurechtkommen, die Pflanzen einerseits befallen und auch abtöten können, andererseits aber manchmal auch willkommene, Untermieter sind, die der Pflanze auch helfen. Und das interessiert uns eben auch und das liegt natürlich auf der Hand. Es geht uns hier darum, Pflanzen zu schaffen, die resilienter sind, die also besser mit Stress zurechtkommen, weil selbst wenn wir uns jetzt am Riemen reißen und den Klimawandel versuchen, jetzt sofort zu stoppen, gibt es immer noch sozusagen das, was wir in der Vergangenheit versäumt haben, das fällt uns jetzt auf die Füße. Wir müssen also unsere Landwirtschaft verändern, wir müssen sie wassersparender machen, wir müssen Pflanzen hervorbringen, die mit neuen Krankheiten zurechtkommen und so weiter. Mhm. Okay, und der dritte und letzte Bereich heißt angewandte Biodiversität. Da geht es uns vor allem um die Frage, wie entstehen neue Pflanzenarten und wie können wir Pflanzen auch unterscheiden und wie können wir Biodiversität für uns Menschen nutzbar machen? Das wären so die großen Themen. Mhm.
Also wollen Sie auch vor allem den Pflanzen helfen, so gesehen, sich an den Klimawandel anzupassen, weil wir eben leider das nicht mehr verhindern können, aber eben schauen können, dass sich diese im besten Fall anpassen können. Genau. Sie haben auch gerade die Biodiversität angesprochen und ich glaube, das greift so auch ein bisschen in meine nächste Frage, denn die meisten Karlsruher oder alle Karlsruher kennen natürlich den Botanischen Garten im Schlossgarten. Das ist auch ein kleiner exotischer Urlaub für viele, vielleicht auch für Sie. Aber das KIT besitzt auch einen Botanischen Garten. Und das ist natürlich viel mehr als nur Entspannung, wenn man durchläuft, denn da findet natürlich auch Forschung statt. Warum ist denn solch ein Botanischer Garten im Herzen einer Stadt so wichtig? Und was können Sie auch daraus gewinnen? Mhm.
Zunächst mal darf ich vorherschicken, dass der Schlossgarten und der Botanische Garten des KIT, dass das ursprünglich mal ein großer Garten war und dass von Anfang an beide Aspekte in diesem Garten auch vorhanden waren. Also das eine war natürlich die Erbauung, das Genießen von interessanten und schönen Pflanzen. Sie sehen als Hintergrundbild bei mir einen Blick in unser Seerosenhaus.
Sehr schön.
Dann sehen Sie, dass auch ein Weg bei uns in den Botanischen Garten ein interessanter und spannender Kurzurlaub sein kann. Mhm. Aber es war auch von Anfang an immer die Frage, Pflanzen als Objekte der Forschung. Und vielleicht sollte ich hier erwähnen, dass die Botanik in Karlsruhe viel, viel älter ist als das KIT oder die Uni Karlsruhe. Nämlich schon im 18. Jahrhundert wurde hier durch den Botaniker Köhlreuther, der auch der erste Direktor des Gartens war, die Sexualität der Pflanzen entdeckt und auch die Genetik begründet. Also der Mendel, der 100 Jahre später lebte, der hat Köhlreuther ausführlich gelesen und über viele Seiten hinweg zitiert. Also das heißt, die Genetik hat hier in Karlsruhe begonnen, im Botanischen Garten. Mhm. Das wissen nur wenige.
Wusste ich auch nicht.
Genau. Also dieser Aspekt der Forschung war von Anfang an wichtig und inzwischen ist es so, dass eben beide Gärten diese Aspekte auch natürlich unterschiedlich gewichten. Im Schlossgarten gibt es natürlich keine Forschung. Bei uns steht natürlich die Forschung und Lehre im Vordergrund, aber wir versuchen auch den Botanischen Garten als Plattform zu nutzen, um der Öffentlichkeit unsere Forschung nahezubringen und auch Themen, die uns beschäftigen, nahezubringen. Zum Beispiel, wie wichtig es ist, Biodiversität zu erhalten, nicht nur, weil es natürlich schade ist, wenn Pflanzen und Tiere aussterben, sondern weil es für uns überlebensnotwendig ist. Diese Biodiversität brauchen wir, um zum Beispiel künftig neue Pflanzen zu züchten. Also unser Schwerpunkt liegt auf Nutzpflanzen und deren Verwandten oder auch deren Vorfahren. Und wir versuchen immer zu zeigen, dass Forschung und Vielfalt zusammenhängen. Also Nützen und Schützen sind eigentlich keine Gegensatzpaare, sondern das ist eigentlich zwei Seiten derselben Medaille. Das wollen wir hier auch rüberbringen mit dem Garten. Mhm.
Und Sie haben es gerade genannt, man sieht es auch im Video, Sie haben den Rosengarten oder die Wasserrosen. Was für exotische Pflanzen befinden sich dann noch im Botanischen Garten?
Wir haben natürlich Dinge, die sind für die Forschung extrem wichtig. Zum Beispiel etwas, was besonders spannend ist. Wir haben in unserem Garten inzwischen eine komplette Sammlung der europäischen Wildrebe. Das ist der Vorfahr unserer Weinrebe. Mhm. Und da haben wir alle Genotypen, den ganzen Genpool, den es noch gibt, der steht bei uns im Garten. Und der steht nicht nur bei uns im Garten, sondern die ganzen Genome, also das ganze Erbgut, wurde in Zusammenarbeit mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaft entziffert und in einer großen Datenbank abgelegt. Und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, in diesem Schatz nach Genen der Resilienz zu suchen. Weil bei diesen Wildreben gibt es eben häufig noch Gene, die zum Beispiel ein besonders starkes Immunsystem wirken oder Gene, die helfen, mit Trockenstress besser zurechtzukommen und so weiter. Und diese Genvarianten, die können wir da suchen, können dann mit der entsprechenden Pflanze die Funktion untersuchen und können dann, das machen wir auch schon, natürlich auch züchten. Das ist ja dieselbe Art wie unsere Weinrebe. Wir können also neue resiliente Kulturpflanzen züchten. Das ist natürlich ein sehr langfristiges Projekt, aber dieses Wissen, das ist vorhanden und das ist natürlich, würde ich mal sagen, wahrscheinlich weltweit einmalig. Sowas gibt es nirgendwo, dass man von dem Vorfahren einer Kulturpflanze den gesamten Genpool an einem Ort versammelt hat. Das wäre jetzt eins der Beispiele von besonderen Pflanzen, die wir bei uns im Garten haben.
Das ist wirklich erstaunlich. Und auf diese Wildreben wollte ich auch zu sprechen kommen, denn Sie haben auch in Ihrer Forschung entdeckt, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, eben diese Wildreben auch gegen den Klimawandel wirken können. Jetzt haben Sie es ja schon ein bisschen angesprochen, aber wie wird denn jetzt anhand dieser Ergebnisse weitergearbeitet? Werden wir denn vielleicht in der Stadt jetzt mehr Wildreben sehen oder wie geht man dann mit diesen Ergebnissen wirklich in die Welt rein?
Okay, also das ist natürlich eine gute Frage. Also in der Tat sind wir tatsächlich schon angefragt worden von Firmen, die sich für Fassadenbegrünung interessieren, weil die Wildrebe eben da sehr gut geeignet ist, ob wir da gemeinsam Projekte machen. Da laufen auch manche Projekte dann wahrscheinlich im Laufe des Jahres noch an. Das meine ich jetzt aber nicht. Die Frage ist, was können wir mit diesem Wissen in der Welt anfangen? Ich mache mal ein Beispiel. Also wir haben herausgefunden, es gibt eine neue Form von Krankheiten im Weinbau, aber es gibt es auch bei anderen Bäumen. Im Stadtbild findet man das häufig, dass Bäume plötzlich zusammenbrechen und dann werden die gefällt. Allein im letzten Jahr sind in Karlsruhe, soweit ich weiß, 4.000 Bäume gefällt worden, weil es natürlich riskant ist, wenn so ein Baum abstirbt. Zugrunde liegt ein ganz merkwürdiges Geschehen. Das sind Pilze, die im Holz leben. Und das sind eigentlich harmlose Mitesser, die normalerweise keine Probleme machen. Die leben praktisch von den Bröseln, die der Baum ihnen übrig lässt, also von altem Holz. Und wenn der Baum aber unter Stress gerät, vor allem Hitze- und Dürrestress, wie das eben jetzt die letzten Jahre häufig war, dann spürt der Pilz, dass es seinem Wirt nicht mehr gut geht. Und was muss er dann tun? Naja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Was macht ein Pilz, der im Holz lebt? Der hat nur die Möglichkeit, abhauen. Abhauen bedeutet, er muss Fruchtkörper bilden. Er muss also sexuell werden. Also er schaltet Sex an. Die Energie, die er dafür braucht, gewinnt er dadurch, dass er seinen Wirt mit Hilfe von Giftstoffen umbringt, Toxine bildet. Das führt dazu, dass der Baum ganz schnell abstirbt oder dass die Rebe ganz schnell abstirbt, oft innerhalb von wenigen Tagen. Der Pilz bildet Fruchtkörper und bildet Sporen, die dann wieder davongetragen werden und er sucht sich quasi eine neue Bleibe. Diese Krankheit ist im Prinzip eine Krankheit, die unterscheidet sich von klassischen Krankheiten. Klassisch ist es so, man hat irgendeinen Erreger, der kommt und ich kriege die Krankheit. Das sind aber jetzt Erreger, die sind eigentlich da und die sind eigentlich harmlos. Es ist quasi eine Verhaltensänderung. Und die geschieht eben infolge von zu viel und zu langem chronischem Stress der Wirtspflanze. Das sind also, mit Fug und Recht kann man das so sagen, Krankheiten des Klimawandels. Und es geht hier um wirklich viel Geld und große Schäden. Allein im Elsass 2018 sind vermutlich 1 Milliarde Euro Schäden entstanden, dass durch diese sogenannten SK-Syndrome solche Reben abgestorben sind. Bei uns nimmt es auch immer mehr zu. In Italien sind schon 30% der Flächen betroffen. So, was kann ich jetzt tun gegen solche Krankheiten? Zum einen haben wir entdeckt, dass also unsere Wildreben, also manche von diesen Wildreben, in der Lage sind, diesen Pilz mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und zwar können die diesen Giftstoff des Toxins umwandeln in einen Abwehrstoff. Also der Pilz bringt sich mit seinem eigenen Schwert um. Wenn er böse wird, entsteht dann etwas, was ihn selber umbringt.
Oh wow.
Und das heißt, viele von diesen Wildreben können sich sehr gut gegen diese Pilze wehren. Mhm. Und wir wissen ein bisschen schon, was, welche Gene hierfür verantwortlich sind. Und jetzt können wir natürlich versuchen, durch Züchtung das in Kulturreben einzukreuzen, um unsere Kulturreben resilienter zu machen.
Ja.
So, das ist natürlich eine langfristige Angelegenheit bei der Weinrebe. Also vielleicht meine Enkel können solche Weinreben dann anbauen. Mhm. Wir brauchen auch etwas Schnelleres gleichzeitig.
Ja.
Und wir haben eben rausgefunden, mithilfe dieser Wildreben, dass die Pflanze und der Pilz Signale austauschen. Also der Pilz merkt aufgrund von chemischen Veränderungen seiner Pflanze, dass die Pflanze jetzt unter Stress steht. Und wir kennen einige von diesen Signalen. Die haben wir übrigens mit diesem Chip, den ich vorher erwähnt habe, zum Teil rausbekommen. Und jetzt können wir natürlich überlegen, unter welchen Bedingungen entsteht dieses Signal. Und wir arbeiten jetzt daran, können wir durch eine Behandlung der Pflanze erreichen, dass sie, selbst wenn sie unter Stress steht, dieses sozusagen Kapitulationssignal, was den Pilz sozusagen veranlasst, den Gnadentod zu verabreichen, dass wir dieses Signal abfangen können, sodass es nicht entsteht, sodass der Pilz weiterhin glaubt, ja, mein Wirt ist eigentlich noch ganz in Ordnung, ich muss jetzt nicht irgendwie jetzt den bösen Pilz raushängen und ihn umbringen, sondern ich kann weiter friedlich als sozusagen Untermieter weiterleben.
Ja.
Das ist ein anderer Weg, den wir momentan gehen. Wir untersuchen gerade jetzt, ob wir zum Beispiel durch eine besondere Behandlung des Bodens mit sogenannter Terra Preta oder Schwarzerde die Reben dazu bringen können, unter Stress dieses Signal nicht oder nur weniger davon zu bilden, um die Pilze sozusagen friedlich zu halten. Mhm. Das ist ein Versuch, der jetzt dann im Frühling losgeht im Rahmen einer Promotion.
Das ist wirklich faszinierend, was möglich ist, gerade auch dieser Faktor, den Pilz sozusagen hereinzulegen. Aber da bin ich auch gespannt, wie die Forschung sich innerhalb dieser Promotion zeigen wird und hoffe, dass das auch natürlich Erfolg mit sich bringt. Das ist natürlich eine wichtige Sache.
Aber Sie sehen an dem Beispiel auch, wie wir vorgehen. Also wir sind natürlich im KIT, an einer Forschungseinrichtung, letztlich an einer Universität.
Ja.
Und uns interessieren die Dinge. Wir wollen wissen, wie es funktioniert. Mhm. Das nennt man Grundlagenforschung. Aber wenn wir verstanden haben, wie es funktioniert, sind wir immer auch daran interessiert, das in Anwendungen zu bringen. Also dieses Experiment, was ich jetzt gerade beschrieben habe, wäre eine Anwendung, die beruht auf unserer Grundlagenforschung. Wir wollen damit auch klar machen, es gibt keine gute Anwendung ohne ein Verständnis dessen, was man verändern möchte. Und dafür brauche ich Grundlagenforschung. Das muss man auch gerade in der Politik immer wieder betonen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und von den Pilzen würde ich gerne zum Reis kommen, denn Sie haben auch ein Projekt, wo es um die molekulare Züchtung für eine nachhaltige Landwirtschaft geht. Und diese findet auch in Kooperation mit internationalen Partnern statt. Und da geht es eben, wie gesagt, um Landwirtschaft und um Reis. Könnten Sie uns dazu auch bitte was erzählen? Mhm.
Ja, diese Forschung, die betreiben wir jetzt schon fast 30 Jahre. Ausgangspunkt war eigentlich mal eine Mutante, die ich seinerzeit als Postdoktorand in Japan gefunden habe. Mein japanischer Chef interessierte sich damals für die Frage, wie Pflanzen Licht wahrnehmen. Da gibt es einen Fotorezeptor, also quasi ein Sehpigment, das nennt sich Phytochrom. Mhm. Und er bat mich, nach einem Reis zu suchen, der quasi blind sei. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann auch so eine Mutante gefunden. Und das war alles sehr abenteuerlich. Aber wir haben dann einige Jahre später herausgefunden, dass diese Mutante nicht blind ist, sondern Licht und Dunkel verwechselt. Oh. Und dass sie auch gar kein Problem hat mit diesem Fotorezeptor namens Phytochrom, sondern dass ihr ein Hormon fehlt. Und dieses Hormon heißt Jasminsäure und ist sowas wie das Adrenalin der Pflanze. Also diese Pflanze ist sozusagen cooler James Bond, der kein Adrenalin bildet. Und zunächst mal dachten wir, naja, die Pflanze hat wahrscheinlich große Nachteile dadurch. Und häufig hat sie große Nachteile, aber es gibt ein paar Momente, wo sie Vorteile hat. Beispielsweise haben wir herausgefunden, dass dieser coole Reis besser mit Salzstress zurechtkommt. Und ich habe Ihnen ja schon erzählt, Salzstress ist ein großes Thema in vielen Ländern. Durch künstliche Bewässerung in Südostasien ist es auch regelmäßig ein Problem, dass infolge der Monsunüberflutungen dann mehr über Reisfelder drüber kommt und dann die ganzen Ernten einbrechen. Deswegen ist Salztoleranz bei Reis ein großes Thema. Und jetzt haben wir eben mit Hilfe dieser Mutante herausgefunden, wie funktioniert es eigentlich, was hat eben Adrenalin quasi mit Salztoleranz zu tun? Und mein Mitarbeiter Michael Riemann, der also diesen Bereich in unserem Labor leitet, hat eben herausgefunden, dass es viel damit zu tun hat, in welcher Form und in welcher Zeitlichkeit dieses Stresssignal gebildet wird. Bei uns ist es ja auch so, Stress ist ja eigentlich etwas, was eine positive Funktion hat. Stress warnt uns. Ja, wenn ich Adrenalinschübe habe, dann kann ich besser rennen, besser kämpfen und so weiter. Aber wichtig ist, dass dann hinterher der Stress auch wieder heruntergeschaltet wird. Ja. Also wenn ich hinterher nicht runterkühlen kann, dann habe ich ganz schnell meinen Burnout. Und das ist bei der Pflanze nicht anders. Das heißt also, die Bildung von diesem Stresssignal Jasminsäure ist sehr wichtig. Genauso wichtig ist aber, dass nach erfolgter Alarmierung dieses Signal wieder abgebaut wird. Und mit Hilfe dieser Mutanten konnten wir eben sehr viel Wissen darüber herausbekommen und haben eben herausbekommen, dass wenn wir diese Zeitlichkeit steuern können, dass wir damit Pflanzen resilienter machen können. Und wir kennen inzwischen einige der Gene, die hier eine Rolle spielen. Und wir wissen auch, dass es darum geht, wie diese Gene an- und abgeschaltet werden. So, jetzt, jedes Gen hat eine sogenannte Steuersequenz, einen sogenannten Promotor, der sozusagen dieses Gen aktiviert, aber auch wieder abschalten kann. Und jetzt gibt es eben, weil wir jetzt genau wissen, welche zeitliche Folge von Aktivierung und wieder runterkommen wir brauchen, um eine gute Stresstoleranz zu bekommen, können wir jetzt natürlich nach Varianten von solchen Genen suchen. Und die gibt es. Die gibt es zum Beispiel in alten sogenannten Landrassen von Reis. Das sind also sehr ursprüngliche Formen, die meistens irgendwie in einer bestimmten Gegend angebaut werden. Und der Großvater hat das schon gemacht. Man sät es aus, ein Teil des Saatguts wird zurückbehalten, wird im nächsten Jahr wieder ausgesät und so weiter. Und im Laufe der Zeit passt sich so eine Landrasse dann an eine bestimmte Gegebenheit an. Das Problem von diesen Landrassen ist, dass der Ertrag meistens sehr gering ist, viel weniger, auf den Faktor 10 geringer als mit den Hochleistungssorten, die wir heute haben. Das heißt also, die Welt kann man damit meistens nicht ernähren. Aber häufig haben diese Landrassen eben noch sehr interessante Resilienzfaktoren. Und das versteht man jetzt so langsam, dass Biodiversität ein großer Schatz ist. Und wir arbeiten hier sehr intensiv zusammen mit dem International Rice Research Institute, dem IRI auf den Philippinen, die eine große Sammlung von solchen Landrassen haben und auch ähnlich wie wir das bei der Weinrebe gemacht haben, das Ganze auch in Datenbanken, das ganze Erbgut sequenziert abgelegt haben. Und jetzt können wir eben zum Beispiel sagen, naja, wir wollen jetzt eben eine bestimmte Form von Promotor von Gen XY, weil das besonders gut ist für das Runterkühlen in Antwort auf Salzstress oder in Antwort auf Hitzestress. Dann kann man eben in diese Datenbank reingehen und kann gucken, gibt es irgendeine Landrasse, die diese Genvariante hat? Und dann kommt vielleicht raus, ah ja, im oberen Myanmar, da gibt es eine Landrasse, die hat es und die haben wir bei uns in der Sammlung. Dann kann man die nehmen und kann die jetzt einkreuzen in so eine Elite-Sorte. Und da ich auch genau weiß, welche Genvariante da drin sein muss, kann ich dann mit Hilfe von molekularen Methoden auch ganz leicht feststellen in der Nachkommenschaft dieser Kreuzung, da ist ja jede Pflanze unterschiedlich, welche Pflanze die richtige ist, mit der ich dann weiter züchten kann. Man nennt sowas Smart Breeding und das ist sozusagen das, was momentan erlaubt, sehr schnell dann mit Hilfe von molekularbiologischem Wissen eben gezielt zu züchten.
Das ist wirklich beeindruckend, was alles möglich ist. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn ich einkaufen gehe und nach dem Reis greife, dann werde ich das Ganze auch ganz anders sehen oder auch drüber nachdenken. Das ist wirklich toll, was alles möglich ist. Ja, zum Ende hin, da stelle ich immer gerne eine Zukunftsfrage. Und die wäre in diesem Fall, was steht denn aktuell oder in der nahen Zukunft noch in Ihrer Forschung an? Gibt es denn neue Projekte oder Kooperationen, die Sie jetzt schon mit uns teilen können?
Ja, also was wir gerne machen würden, wäre, wir interessieren uns momentan sehr stark für sogenannte Sekundärstoffe. Also Pflanzen bilden ungefähr 1 Million unterschiedliche Stoffe, die es nur bei Pflanzen gibt. Und viele von denen, von diesen Stoffen haben die Funktion, andere Organismen zu manipulieren. Pflanzen können ja nicht rumlaufen, die können nicht wegrennen, die können nicht irgendwie sich einen Geschlechtspartner suchen und. Sie müssen andere Organismen durch Kommunikation dazu bringen, das für sie zu tun. Mhm. Und das heißt also, Evolution ist Kommunikation und das sind häufig chemische Stoffe. Viele von diesen Stoffen sind sehr spannend, weil sie auch auf uns eine Wirkung entfalten. Das ist ja die Grundlage für die ganze pflanzliche Medizin. Jede Art von Medizin hat ursprünglich begonnen mit Heilpflanzen in jeder Kultur. Und wir nutzen diesen Schatz also schon pragmatisch und mit dem oft sehr lang zurückreichenden Wissen. Häufig weiß man aber nicht genau, wie es funktioniert. Das kommt jetzt erst so langsam dann raus. Ein Problem ist, dass viele von diesen Substanzen sind noch unentdeckt und die Pflanzen, die solche Substanzen produzieren, sind oft sehr selten. Sie leben irgendwo in bedrohten Gegenden, wo die Biodiversität bedroht ist. Und sie werden irgendwann mal vielleicht auch aussterben durch sozusagen unsere Tätigkeit, weil wir uns ungehemmt ausbreiten und alles andere sozusagen niedermachen. Und wir suchen nach Wegen, wie wir hier nachhaltiger arbeiten können. Deswegen arbeiten wir viel auch daran, an diesem sogenannten Sekundärstoffwechsel von interessanten Heilpflanzen, also vor allem von sehr seltenen Heilpflanzen, und überlegen, können wir sowas biotechnologisch nachmachen. Jetzt ist es so, dass diese ganzen wertvollen Substanzen meistens nicht von einer Zelle alleine hergestellt werden, sondern das ist Teamwork. Das sind also in der Pflanze arbeiten verschiedene Zellen zusammen. Die eine macht das, dann wird das Produkt weitergegeben an die nächste Zelle, die macht was anderes, die gibt es an eine dritte und so weiter. Das sind oft 5 bis 10 Zelltypen, die zusammenarbeiten müssen, bis dann so ein sehr wertvoller, zum Beispiel Antikrebsstoff wie Vincristin erzeugt werden kann. Vincristin wird hergestellt aus einer Pflanze, die heißt Cataranthus roseus, die kommt auf Madagaskar vor und sie brauchen für 1 Milligramm von dieser Substanz 200 Kilogramm Blattmaterial.
Oh wow.
Dann können Sie sich vorstellen, was Vincristin kostet.
Ja.
Eine tolle Antikrebskomponente, aber etwas, das können sich nur sehr reiche Leute in sehr reichen Ländern leisten. Mhm. Ist eigentlich nicht in Ordnung. Und deswegen wäre jetzt die Frage, können wir sowas zum Beispiel in Zellkultur herstellen? Das ist eine ziemlich harte Nuss,
Ja. Weil
das eben verschiedene Zellen sind. Wie kann ich sowas biotechnologisch praktisch simulieren? Und da ist unsere Idee und da arbeiten wir dran, wobei das eben noch ein langer Weg ist. Wir sind da erst am Anfang, mit Hilfe dieses Chips das quasi technisch nachzustellen. Und zwar die Idee ist, dass wir in jedem Chip einen unterschiedlichen Zelltyp kultivieren, die dann miteinander verbunden sind durch einen sogenannten Mikrofluidikstrom. Wir versuchen also technisch ein Pflanzengewebe nachzubauen, um solche Stoffe dann zu bekommen. Da sind wir mit den Kollegen am Campus Nord unterwegs. Mhm. Wie gesagt, ein sehr mühsamer Weg und sehr hart. Dabei lernen wir aber alles mögliche andere noch. Das nehmen wir natürlich dann auch gerne mit am Wegesrand. Vor kurzem haben wir jetzt entdeckt, dass Pflanzenzellen eine Art Quorum-Sensing machen. Das heißt, die messen, ob andere Zellen um sie rum sind. Und wenn sie alleine sind, dann werden sie depressiv und sterben zwar nicht gleich, aber sie teilen sich nicht mehr.
Oh je.
Und jetzt haben wir herausgefunden, dass wenn man ihnen sozusagen das Kulturmedium gibt, wo viele Zellen drin waren, dann sind sie wieder glücklich und fangen sich an zu teilen. Das haben wir mit unserem Chip gerade herausbekommen. Und jetzt haben wir schon erste Kandidaten, molekulare Kandidaten für dieses Quorum-Sensing-Signal, so eine Art Sozialstoff der Pflanzen gefunden. Und da kann man natürlich dann auch sehr viele Dinge damit machen. Aber in der Richtung sind wir momentan unterwegs. Wir wollen also Kommunikation zwischen Pflanzen und Pflanzenzellen auch für uns Menschen nutzbar machen, aber auch verstehen, wie das funktioniert.
Ja, das ist wirklich beeindruckende Forschung, die Sie betreiben. Und ich hoffe auch sehr, dass gerade das Projekt, wo Sie nach eben diesem Antikrebsstoff, sage ich mal, suchen, dass das erfolgreich läuft. Und drücke Ihnen da natürlich auch die Daumen und bedanke mich sehr herzlich für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch für die weitere Forschung alles, alles Gute.
Okay, vielen Dank.
Damit kommen wir am Ende der heutigen Podcast-Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung an. Zu Gast war Herr Professor Dr. Peter Nick, Molekularbiologe und Leiter der molekularen Zellbiologie am KIT. Zudem leitet er das Nick-Labor, welches Teil des Botanischen Instituts ist. Wer mehr über die Forschung von Herr Professor Dr. Nick und dem Nick-Labor erfahren möchte, kann sehr gerne auf der Website des Botanischen Instituts vorbeischauen. Dieses finden Sie unter botanik.kit.edu. botanik.kit.edu. Am Mikrofon war Joshua Bayliss.